ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz und mit mir im Studio ist meine Kollegin Exona Hüseni. Hallo Exona.
Hallo Kolja.
Ich freue mich, Exona, dass wir heute, ich glaube, zum ersten Mal so richtig gemeinsam eine Folge der JustizreporterInnen moderieren. Und das auch noch zu einem Thema, das ich total spannend finde. Es geht um Strafrecht, das uns beiden ja sowieso liegt. Und konkret geht es um Terrorismus. Und wir wollen uns heute mal eine bestimmte Tätergruppe etwas genauer anschauen.
Genau. Du sagst es, Kolja, es geht um Jugendliche, also sehr junge Menschen. Eigentlich sind das immer Männer bzw. Jungs, die sich sehr früh in ihrem Leben radikalisieren und dann zu wirklich krassen Taten bereit sind. Da wollen wir versuchen, ein bisschen die Hintergründe zu verstehen. Zum Beispiel interessiert mich und uns die Frage, wie groß ist eigentlich die Gefahr, die von jungen Tätern ausgeht? Wie kann man erkennen, dass die sich radikalisieren, wenn die sich radikalisieren? Und wie kann man diesen jungen Männern, Menschen und damit auch der Gesellschaft helfen, bevor es zu spät ist?
Aufmerksam wurden wir auf das Thema im Mai 2025. Da hat die Bundesanwaltschaft hier in Karlsruhe die Gruppe Letzte Verteidigungswelle hochgehen lassen. Da haben wir damals intensiv berichtet und wir hören mal rein in die Anmoderation zu dem Beitrag in der damaligen 20 Uhr Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 5 Teenager sind bei Razzien in mehreren Bundesländern als Terrorverdächtige festgenommen worden. Nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gehören sie zu einer rechtsextremen Gruppe, die sich Letzte Verteidigungswelle nennt. Sie soll hinter Anschlägen auf ein Kulturhaus und ein Asylbewerberheim stecken. Die Beschuldigten sind erst 14 bis 18 Jahre alt.
Ja, dieser Fall hat uns damals aufhorchen lassen. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Vorwürfe damals so zusammengefasst.
Nach unseren Erkenntnissen ist das Ziel der Gruppierung die Begehung schwerer Gewalttaten, insbesondere gegen Migranten und politische Gegner. Dazu gehören insbesondere Brand- und Sprengstoffanschläge etwa gegen Flüchtlingsunterkünfte oder auch Einrichtungen aus dem politisch linken Bereich.
Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft auch Anklage gegen die Mitglieder der Gruppe erhoben. Mit Brandanschlägen auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen wollte die Gruppe demnach das demokratische System der Bundesrepublik zum Zusammenbruch bringen. Sie verstehe sich als letzte Instanz zur Verteidigung der deutschen Nation, so der Vorwurf des GBA. Ein Ziel der Brandanschläge war ein Kulturhaus in Altdöbern in Brandenburg. Das war im Oktober 2024. Das Gebäude brannte dabei vollständig ab. Daneben gab es noch ein Nachbarhaus, also direkt angrenzend im selben Gebäudekomplex. Da wohnten die Betreiber des Kulturhauses. Nur durch Zufall, muss man sagen, ist ihnen nichts passiert. Aber es entstand ein riesiger Sachschaden in Höhe von über 500.000 Euro. Zunächst hatten die Ermittler damals vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Brandes. Erst Monate später hat sich dann herausgestellt, es war Brandstiftung. Die Jugendlichen hatten sich selbst bei der Tat gefilmt. Und dieses Video haben dann die Ermittler gefunden. Und so sind sie eben auf die Letzte Verteidigungswelle gekommen. Aber das ist noch nicht alles, was der sogenannten Letzten Verteidigungswelle vorgeworfen wird. Der GBA wirft der Gruppe außerdem vor, in Thüringen eine Feuerwerksbatterie in ein Asylbewerberheim geworfen zu haben und auch einen weiteren Anschlag geplant zu haben auf eine Asylunterkunft in Brandenburg.
Ja, genau. Die Bundesanwaltschaft hat die Anklage, du hast es gesagt, die Anklage ist da und hat sie vor dem Oberlandesgericht in Hamburg erhoben. Da wird vermutlich also in den nächsten Monaten der Prozess beginnen. Aufgrund des Alters der Täter wahrscheinlich zumindest teilweise oder vielleicht auch ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist nach dem Jugendgerichtsgesetz zwar nicht zwingend, weil es nicht nur Jugendliche sind, die da angeklagt sind, sondern auch Heranwachsende. Aber dennoch ist der Ausschluss der Öffentlichkeit möglich, wenn dies im Interesse der Erziehung jugendlicher Angeklagter geboten ist. Aber unabhängig vom Prozess haben wir uns schon damals gefragt, wie außergewöhnlich ist das eigentlich, dass zum Teil 14- oder 15-Jährige sich so radikalisieren und zu solchen Taten fähig sind? Und auch, ja, wie finden die sich eigentlich gegenseitig? Wie vernetzen die sich?
Ja, und genau zu diesem Thema ist in diesen Tagen eine Studie veröffentlicht worden. Und mit dem Hauptverantwortlichen dieser Studie, mit Daniel Köhler, können wir jetzt sprechen. Er ist wissenschaftlicher Referent beim Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg, kurz CONEX. Er beschäftigt sich dort mit den Themen Radikalisierung, Deradikalisierung, Extremismus und Terrorismus im In- und Ausland. Die Studie heißt übrigens Teenage Terrorists in Deutschland, eine bundesweite Hellfeldstudie zur Terrorgram-Szene. Und Daniel Köhler, habe ich schon gesagt, ist uns jetzt aus dem Studio in Stuttgart zugeschaltet. Hallo, Herr Köhler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, Herr Köhler, eine Hellfeldstudie zur Terrorgram-Szene. Was bedeutet eigentlich dieser Begriff Terrorgram? Woher kommt dieser Ausdruck?
Ja, der Begriff Terrorgram ist eine Art Wortneuschöpfung, Zusammensetzung aus Terrorismus und Telegram, der Chat-App Telegram, die, glaube ich, alle kennen. Immer mal wieder in den Medien, weil die Firma lange nicht mit den deutschen Sicherheitsbehörden kooperiert hat und dort auch natürlich sehr viel merkwürdige, schwierige kriminelle Szenen unterwegs sind. Und bei Terrorgram handelt es sich letztendlich um die rechtsterroristische, rechtsextremistische virtuelle Szene, schwerpunktmäßig auf dieser App. Die sind auch auf anderen Chat-Plattformen aktiv, aber traditionell auf Telegram sehr stark beheimatet.
Warum war es aus Ihrer Sicht Zeit für diese Studie jetzt? Gibt es dazu noch keine Forschung? Ist das was Neues?
Tatsächlich ist das die weltweit erste kriminologische Erfassung einer gesamtstaatlichen Terrorgram-Szene anhand von Gerichtsakten und polizeilichen Ermittlungsakten. Wir wissen seit vielen Jahren, dass diese Szene den internationalen Rechtsterrorismus dominiert. Es gibt zahlreiche Verfahren, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, in Kanada, in anderen westeuropäischen Ländern, auch Anschläge weltweit mit hochradikalisierten Einzeltätern, die quasi so aus Online-Chat-Gruppen heraus sich radikalisiert haben und dann Anschläge begehen. Das heißt, es ist in den Sicherheitsbehörden sehr wohl bekannt, wird seit vielen Jahren sehr intensiv beobachtet. Es gab jetzt auch Einstufungen, Teile dieser Szene als verbotene terroristische Organisation, zum Beispiel in den USA, in England, in Kanada wurde das gemacht. Und wir haben jetzt als erstes im Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrum im Landeskriminalamt Baden-Württemberg uns mal diese Gesamtszene in Deutschland vorgenommen und wir wollten wissen, was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Wie haben die sich radikalisiert? Wie haben die sich gefunden und vernetzt? Wie sind die entdeckt worden? Wer hat die identifiziert? Und das anhand von den verfügbaren sicherheitsbehördlichen Akten ist weltweit bisher das erste Mal.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Was können Sie denn sagen? Was sind das denn für Menschen? Wo kommen die her?
Also ganz kurz und knapp, es sind überwiegend sehr junge männliche Personen. Wir haben in einer bundesweiten Abfrage 37 Personen mit entsprechenden Ermittlungsverfahren benannt bekommen aus den verschiedenen Landeskriminalämtern und von den Justizbehörden. Und die sind im Schnitt, Durchschnitt ist das Alter knapp über 16 Jahre. Ja, 100% männlich. Wir wissen auch, dass es hier und da mal Mädchen und junge Frauen in dieser Szene gibt. Aber, das kann ich auch gleich vorneweg sagen, in dieser Szene wird nicht nur Terrorismus, terroristische Anschläge verherrlicht und glorifiziert, sondern eben auch massivste sexuelle Gewalt, Vergewaltigungsfantasien, Frauenhass grassiert hier wirklich von vorn bis hinten. Und das schreckt natürlich auch mögliche weibliche Mitgliederinnen ab. Das heißt, wir haben es hauptsächlich mit jungen, männlichen Personen zu tun, die für uns sehr überraschend auch noch viele andere Auffälligkeiten zeigen, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen.
Lassen Sie es uns ein bisschen abschichten. Ja. Also Männer, kommen wir gleich drauf zu sprechen, auch die psychischen Erkrankungen. Aber sagen Sie vielleicht nochmal, ist Ihre Erfahrung oder das Ergebnis, dass Täter tatsächlich immer jünger werden in Deutschland? Ist das ein neues Phänomen? Sie haben es gesagt, im Durchschnitt 16 Jahre. Das ist ja schon krass. Wir haben den Fall am Anfang ja geschildert von der letzten Verteidigungswelle, wo 14- oder 15-jährige Brandanschläge beginnen. Ist das etwas Neues?
Relativ, ja. Also da kann man, glaube ich, jetzt die letzten 2-3 Jahre zurückgehen, grob vielleicht mit Beginn der Corona-Pandemie, dass im politisch motivierten Kriminalitätsbereich, nicht nur im Bereich Rechtsextremismus, sondern auch im islamistischen Extremismus, Dschihadismus, die Tatverdächtigen immer jünger werden. Ja. Also wir haben, wenn Sie sich die Presseberichterstattung gerade im letzten Jahr vor Weihnachten oder vorletzten Jahr 2024 anschauen, da gab es eine Reihe von aufgedeckten Anschlagsplänen von 14-, 15-, 16-Jährigen auf Weihnachtsmärkte zum Beispiel mit islamistischem Hintergrund. Aber wir sehen auch in den PMK-Statistiken der einzelnen Länder, dass der Anteil der Jugendlichen, teilweise Kinder, strafunmündigen, Tatverdächtigen massiv angestiegen ist in den letzten Jahren.
Da wollte ich sowieso nachfragen, also Islamismus sprechen Sie an. Ist es da schon länger so, dass man da auch gerade junge Täter gewinnt? Da hat man hin und wieder schon gehört, dass da junge Täter, dass es die gibt, dass die auch Selbstmordanschläge begehen und so weiter. Und ist es dann eher im deutschen Terror, sage ich mal, im Rechtsterror ein neues Phänomen?
Also wir haben schon immer Einzelfälle aus diesen Milieus gehabt, wo Kinder und Jugendliche involviert waren. Auch damals die Rückkehrerwelle vom sogenannten Islamischen Staat mit ihren Kindern, die im IS sozialisiert wurden. Das war ein großes Thema. Wir haben hier und da auch Attentate oder Anschlagspläne von Jugendlichen und Kindern auch im Rechtsextremismus gehabt, auch in der Vergangenheit schon. Aber jetzt geballt in der Masse, auch der Häufigkeit, das sehen wir auch in den Ausstiegsprogrammen, dass der Anteil von Minderjährigen und Kindern oder Jugendlichen in Betreuung und Beratung deutlich angestiegen ist, bundesweit, sowohl Islamismus als auch Rechtsextremismus. Das ist schon etwas, was so in der Form recht neu ist.
Wie erklären Sie sich das, dass die Täter immer jünger werden?
Ja, auf der einen Seite haben wir Parallelprozesse. Mit der Corona-Pandemie sind viele Jugendliche einen gewissen Zeitraum erstmal aus ihrem normalen Offline-Leben herausgerissen worden. Hobbys, Schulbezüge, die sind ruckartig abgebrochen worden. Sie haben sich dann sehr viel online bewegt, verstärkter online in virtuellen Bereichen bewegt. Und gleichzeitig haben natürlich extremistische Akteure, Gruppierungen und auch Einzelpersonen die Gunst der Stunde erkannt. Es gab zum Beispiel eine Initiative des Islamischen Staates, das nannte sich Jihadflix, ja, wie Netflix. Die haben einfach Online-Gruppen geöffnet, haben dort ihre Propagandavideos hochgeladen und wollten halt massiv Jugendliche erreichen, die jetzt verstärkt online sind, vielleicht auch sich einsam fühlen, keine Hobbys mehr nachgehen können, vielleicht auch frustriert sind, weil sie eben sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Das war so der Startpunkt aus meiner Perspektive. Und dann haben wir jetzt einfach zunehmend mit neueren sozialen Medien wie auch TikTok, wie anderen Plattformen, ob das Roblox ist oder andere Gaming-Plattformen, zunehmend auch die Nutzung für extremistische Radikalisierung und Rekrutierung durch diese Akteure. Da treffen sich halt Angebot und Nachfrage. Und das ist jetzt so ein bisschen tatsächlich der moderne Radikalisierungsweg, findet online statt, über Chatgruppen und über solche Plattformen. Und da treffen sie eben auch sehr, sehr viele Angebote, die ihnen da gemacht werden.
Können Sie uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen oder Beispiele, wie sowas dann typischerweise abläuft?
Also aus der Studie heraus haben wir uns natürlich angeschaut, wie diese Jugendlichen in Kontakt mit dieser Szene kommen. Wir haben Einzelfälle gesehen, die uns auch beschrieben haben oder die in den Akten, in Vernehmungen zum Beispiel gesagt haben, sie haben gezielt zum Beispiel bei TikTok nach Schulamok-Tätern gesucht. Sie haben vielleicht mal was gehört von Columbine-Anschlag oder von anderen Anschlägen, Winnenden etc. Dann haben sie danach gesucht, auf TikTok zum Beispiel. Dann haben sie Videos gefunden von Original-Bildmaterial solcher Anschläge. Nicht ohne Grund nennt der Verfassungsschutz diese Szene auch Attentäter-Fanszene, weil die massiv glorifiziert werden, diese Attentäter in diesem Milieu. Und dann werden die überschwemmt aus dem Algorithmus heraus mit weiteren Inhalten, mit noch mehr Attentäter-Fans, die das positiv kommentieren, die neue Videos zusammenschneiden, mit cooler Musik unterlegen. Und dann wird denen richtig das Gefühl vermittelt, wenn du hier quasi mitmachst, wenn du Inhalte produzieren kannst, wenn du weißt, von wem wir reden, dann bist du Insider, dann kriegst du Status und Anerkennung. Und da geht es sehr, sehr vielen drum. Ja, manchmal sehen die durch Zufall ein Video, Propagandavideo irgendwo auf sozialen Medien und das ist ein Logo einer rechtsterroristischen Gruppierung, zum Beispiel die sogenannte Atomwaffendivision. Das sehen die dann, das finden die faszinierend, dann googeln die das und suchen aktiv den Zugang zu dieser Szene. Da wird ihnen versprochen, du bist Teil einer Elite, du bist was Besonderes, du machst was Geheimes, du kannst dich gegen die Gesellschaft wehren, die dich so ungerecht behandelt. Also da kommt viel zusammen und tatsächlich müssen wir sagen, die meisten dieser Jugendlichen, die wir uns angeschaut haben, haben aktiv, selbstständig den Kontakt in diese Szene gesucht. Die mussten gar nicht angesprochen und rekrutiert werden, die wollten da rein.
Warum finden Kinder und Jugendliche sowas faszinierend? Warum schreckt sie das nicht ab, solche Taten?
Auf der einen Seite haben wir als eine der wichtigsten Antriebsfaktoren eine Faszination mit Gewalt gesehen, ja. Die allermeisten Jugendlichen wird Gewalt und Gewaltdarstellungen wird die sicherlich abschrecken. Aber es gibt eben auch solche, die das sehr anziehend finden. Cool, das wird ästhetisch dargestellt in bestimmten Videos, mit bestimmter Musik, in ganz bestimmten, mit bestimmten Filtern zum Beispiel oder bestimmten Kleidung, die getragen wird. Das wird denen so vermittelt, das sind die wirklich krassen, die besonders harten, die besonders brutalen, überzeugten, die in dieser Szene aktiv sind. Und das zieht die an. Dort kriegen sie halt eben versprochen zumindest den Status und die Anerkennung. Diese Szene redet von den sogenannten Heiligen, auf Englisch Saints. Mhm. Und wenn man in dieser Szene Anschlag plant, ein Manifest schreibt, Videos produziert, besonders brutale Dinge tut und glorifiziert, bekommt man eben sofort diesen Status, Likes, Anerkennung. Man steigt in der Hierarchie auf und das treibt eben viele dieser Jugendlichen massiv an.
Jetzt kommen in Ihrer Studie, Sie haben es gesagt, der Altersdurchschnitt liegt bei 16 Jahren, aber Sie haben, glaube ich, auch 8 Personen, die sogar unter 14 Jahren waren und damit noch nicht schuldfähig. Diese Schuldfähigkeit wird ja auch immer wieder diskutiert. Wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist ein Phänomen, dass Täter immer jünger werden, würden Sie sagen, das könnte auch ein Argument dafür sein, die Schuldfähigkeitsgrenze runterzusetzen?
Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die man aus vielen Perspektiven führen muss. Ich bin selber kein Jurist, also ich kann auch nicht die Auswirkungen von solch einer Entscheidung juristisch gesehen beurteilen. Ich denke, gesellschaftlich ist es so, dass wir jetzt eh schon auf die einzelnen Personen zielgerichtet zugehen. Wenn die knapp über 14 sind, dann wird man trotzdem ja nicht mit der maximalen Härte des Strafgesetzes auf sie einschlagen, sondern man wird gucken, welche Angebote braucht die Person, um eben nicht mehr rückfällig zu werden. Gibt es Möglichkeiten, Ausstiegsprogramme zum Beispiel oder Familienberatung, Jugendämter werden involviert. Das heißt, ich selber aus meiner fachlichen Perspektive glaube ich gar nicht, dass es so einen großen Unterschied machen würde. Unter 14 kam halt die Polizei mit Gefahrenabwehrmaßnahmen, hat durchsucht, hat Gefährdeansprachen gemacht. Natürlich ist hier ein Punkt, dass manchmal diese unter 14-Jährigen sehr wohl wissen, dass sie noch strafunmündig sind. Das wird in diesen Gruppen auch diskutiert. Mir kann ja gar nichts passieren. Die können gar nichts machen. Und teilweise kommt das auch in den Vernehmungen hervor, dass die sagen, was wollen sie denn? Also sobald ich herauskomme und wieder ein Messer habe oder sonst was, dann mache ich es doch. Also sie können mir gar nichts. Also das kann schon eine Rolle spielen, dass einfach das Signal an die Gesellschaft, an die Eltern, an die Person selber da ist, dass durchaus was passieren könnte an Bestrafung. Aber ich finde, wir müssen auch immer die Verhältnismäßigkeit betrachten. Also wir haben es hier teilweise mit 11-, 12-Jährigen zu tun, die schwer psychische Erkrankungen haben. Und da weiß ich nicht, ob ja Strafrecht hier immer das absolut beste Mittel ist.
Und es gibt natürlich auch andere Mittel, Kindern im Fall auch familienrechtlich aus der Familie zu ziehen.
Genau.
Andere Einrichtungen, die sich um Kinder kümmern. Aber die müssen dann natürlich auch angewandt werden und es muss genügend Plätze geben. Das ist dann aber eher ein anderes Thema. Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Sie haben es gesagt, die Täter sind eigentlich zu 100% Männer. Erklären Sie das nochmal ein bisschen. Warum ist das aus Ihrer Sicht so? Was hat Ihre Studie da ergeben? Sie haben es vorhin schon angedeutet.
Also mehr als die Hälfte der Personen, die wir untersucht haben, hat wirklich explizit Frauenhass und Abwertung von Mädchen und Frauen in unterschiedlichster Form während ihres Radikalisierungsprozesses ganz massiv angetrieben. Ja, das ist zumindest parallel gelaufen zum Radikalisierungsprozess. Die fühlen sich von Mädchen und Frauen abgewertet, diskriminiert, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Da gibt es ja auch online die Szene der sogenannten Incels, die Involuntary Celibates. Darüber hinaus viele andere frauenverachtende, frauenfeindliche Milieus im Internet. Und da vermischt sich das bei denen. Ja. Die halten sich grundsätzlich als Jungs und Männer für wertvoller, für besser als Mädchen und Frauen und leiten daraus dann eben auch so einen Machtanspruch ab. Und innerhalb dieser Szene, der Telegram-Szene, wird jede Form von Gewalt gegen die Gesellschaft, aber auch gegen Frauen, Gleichberechtigung, Feminismus gefeiert und glorifiziert. Es gibt Gruppen, die auch in ihrem Namen, das möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber auch in ihrem Namen Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen als die zentrale Waffe gegen das moderne System nutzen und glorifizieren. Der Halatentäter zum Beispiel, der ist ja auch durch seinen Frauenhass motiviert worden. Der hat Feminismus als eine jüdische Weltverschwörung bezeichnet, die er bekämpfen müsse. Ja? Das ist ein Manifest in seinem Livestream-Video. Deswegen ist er auch vom Gericht unter anderem durch die Inselideologie motiviert eingestuft worden. Das darf man nie vergessen. Frauenhass und kognitive oder mentale Öffnung für insbesondere Rechtsextremismus geht in der Regel Hand in Hand.
Sie haben vorhin schon, als Sie den Begriff Telegram erläutert haben, von Rechtsextremismus gesprochen. Deswegen möchte ich da nochmal nachfragen. Kann man sagen, die Telegram-Szene ist ideologisch vor allem, vielleicht auch ausschließlich, dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen? Oder gibt es da alles vom Spektrum, teilweise auch Linksextremismus?
Also sie ist erstmal per se ausschließlich rechtsextremistisch, neofaschistisch, neonationalsozialistisch. Das sind die Hauptbezugspunkte. Nun hat sich dort aber in den letzten Jahren eine Unterszene entwickelt oder mehrere Unterszenen, die einen, die in die Richtung Satanismus gehen, ja, also tatsächlich Okkultismus, Satanismus, wie wir jetzt auch in dem Fall White Tiger in Hamburg erlebt haben, die 764-Com-Szene, die jetzt ja auch in den letzten Monaten sehr stark für Berichterstattung gesorgt hat, die ist hier in Teilen auch aus dieser Telegram-Szene entstanden.
Sagen Sie nochmal, wer das ist, für die, die es nicht wissen.
Der Fall White Tiger ist ein aktuell laufendes Verfahren in Hamburg. Das ist ein junger Mann, der über diese bestimmte Online-Szene weltweit sich Opfer gesucht hat, die manipuliert hat, emotional in Abhängigkeit getrieben hat, um sie mit dem Ziel des live gestreamten Suizids, der massiven Selbstverletzung, Selbstverstümmelung, das alles live gestreamt, dokumentiert für diese Szene-Mitglieder, sie reinzutreiben und daraus wieder Status abzuleiten. Ja, also es ist, da geht es um Sadismus, aber auch häufig Satanismus und auch Rechtsextremismus ideologischem Hintergrund. Also diese Szene hat sich da entwickelt.
Da läuft gerade der Prozess.
Der Prozess läuft gerade, ja. Genau. Und dann haben wir eine interessante Vermischung mit dem Dschihadismus oder Islamismus. Das ist eine Szene, die sich innerhalb der Telegram-Welt White Jihad oder Weißer Jihad nennt. Und dort findet sich eine totale Verherrlichung und Glorifizierung vom Dschihadismus, von Osama bin Laden, Anschlag auf dem 11. September, Hamas jetzt insbesondere nach dem Anschlag auf Israel. Und da sieht man wirklich auch in der Bildsprache, in den Inhalten, dass die sagen, also Muslime hassen wir natürlich, aber Dschihadisten, Salafisten, die Israel bekämpfen, die Juden umbringen, die den Westen angreifen, also das respektieren wir, das finden wir total toll und da sind wir quasi Brüder im Geiste.
Ja. Wahnsinn, ja. Mhm.
Ich möchte gerne nochmal auf die psychischen Erkrankungen zurückkommen. In mehr als 2/3 der von Ihnen untersuchten Fälle haben die Jugendlichen eine diagnostizierte psychische Erkrankung oder zumindest zeigen Anzeichen für eine psychische Erkrankung. Was ziehen Sie da jetzt aus dieser Erkenntnis für Schlüsse?
Also wir werden noch im Laufe des Jahres uns die Krankheitsbilder genauer anschauen. Aktuell sehen wir kein einheitliches Krankheitsbild. Das werde ich häufig gefragt. Haben die alle Asperger oder haben die alle irgendwelche anderen bestimmten Krankheitsbilder? Das werden wir uns noch anschauen. Wichtig ist für uns, dass die allermeisten vermutlich auch durch diese psychischen Erkrankungen nochmal besonders angezogen werden, durch diese Gewaltsprache, Gewaltfaszination, aber eben auch schon vorbelastet soziale Desintegration, vielleicht Mobbing-Erlebnisse gehabt haben oder im Schulsystem nicht angekommen sind, weil eben entsprechende spezialisierte Fachkräfte fehlen oder auch das Verständnis für diese Krankheitsbilder und die Bedürfnisse dieser Kinder, das muss man ja sagen, das sind in der Regel Kinder, wenn die dann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und dass das Gefühl der Vereinsamung, der sozialen Desintegration, auch familiäre Vernachlässigung spielt eine große Rolle, das treibt die in die Arme dieser Szene rein, dort bekommen die all das, da bekommen die Anerkennung, Status, Glorifizierung, die können zu Helden werden, ja. Und das spielt tatsächlich eine große Rolle und zeigt uns insbesondere, dass bevor die zu Tätern werden, sind sie erstmal Opfer, ja. Und wir haben natürlich engen Austausch hier in Baden-Württemberg insbesondere mit Universitätskliniken, mit Kinder-Jugendpsychiatrien und anderen Angeboten. Das ist ja auch ein Ergebnis unserer Studie. Es gibt leider einfach zu wenig Therapieplätze, zu wenig Angebote. Nicht nur für diese Szene, insgesamt für Kinder und Jugendliche, die psychische Probleme haben oder Erkrankungen haben. Da müssen wir als Gesellschaft wirklich besser werden.
Mhm. Fragt man sich natürlich, wären das dann auch diejenigen, die auf diese Therapieplätze zugreifen? Also sehen die das? Sieht das das Umfeld auch von denen? Und da stelle ich gleich die Anschlussfrage, wie läuft diese Radikalisierung ab? Also ist das eine Radikalisierung im Verborgenen oder bekommt das Umfeld davon mit? Und wie schnell geht so eine Radikalisierung?
Mhm. Das sind jetzt quasi 3 Fragen in einer. Also die erste ist tatsächlich, würden die da zugreifen? Also es gibt Fälle, wo die Eltern und auch Jugendämter und Schulen durchaus versuchen, schon sowas einzuleiten oder einzurichten oder da an die Plätze dran zu kommen. Aber in der Regel passiert das erst, wenn die Polizei interveniert hat. Also wenn die Ermittlungsverfahren laufen oder wenn ein staatliches Ausstiegsprogramm dann an der Familie dran ist, dann können natürlich über die Netzwerke priorisiert diese Behandlung auch eingeleitet werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil diese, gerade wenn die unter Wahnvorstellungen leiden, wenn sie medikamentös eingestellt werden müssen, ja, oder wenn sie Therapieangebote brauchen, dann muss das schnell gehen. Vor allem, wenn sie gleichzeitig massivste Gewaltfantasien haben. Ja. Mhm. Wir haben Kinder, Jugendliche in den Akten, die berichten, dass sie Stimmen im Kopf haben, die ihnen sagen, sie müssen alle anderen Mitschülerinnen und Schüler umbringen. Das sagen die den Lehrkräften, das sagen die ihren Eltern. Ja. Ich habe einen Fall im Kopf, der schreibt seiner eigenen Mutter über WhatsApp, ich schreibe gerade an meinem Manifest für den Schulamoklauf. Willst du das mal lesen? gelesen. Und die Mutter, und er beschreibt seine eigene Obduktion, ja. Und die Mutter reagiert mit, ja, klingt ganz spannend, schick doch mal rüber. Also völliges Desinteresse. Ja. Und von den Eltern muss man natürlich nicht erwarten, dass die jetzt besonders viel tun, um an einen Therapieplatz zu kommen. Das kommt dann durch die staatliche Intervention, also Polizei und die Ausstiegsprogramme. Trotzdem gibt es einfach zu wenig verfügbare Therapieplätze. Das muss man einfach sagen. Das dauert noch immer zu lang, bis die dann in die Behandlung kommen.
Aber die Beispiele, die Sie beschreiben, sagen dann auch eben, es ist oft oder meist keine Radikalisierung im Verborgenen, also dass man so offen damit umgeht?
Das ist richtig. Und das ist auch eine der für mich persönlich schockierenden Ergebnisse dieser Studie. Die allermeisten von denen haben sich total offen radikalisiert. Ja, das nennt man kriminologisch Leaking, also dass Informationen über die Intention einer Straftat zu begehen, auch die Radikalisierung, wird an das soziale Umfeld weitergegeben, zu einem Zeitpunkt, an dem die noch intervenieren könnten, also nicht im Nachhinein so. Und da haben wir alles Mögliche dabei, dass die in die Schulchatgruppen offen ihre Anschlagspläne reinschreiben, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler offen davon erzählen, dass die Lehrkräfte sagen, ja, das war bekannt, das hat den Columbine, hat den total fasziniert, das wollte der, das haben wir halt nur nie ernst genommen und ach, die Polizei macht doch eh nichts und das ist so eine Provokation, kam häufig, teilweise in den Durchsuchungen. Ich habe ja die Bilder gesehen in den Kinderzimmern, wenn dann die Waffen neben dem Kinderbett liegen, darüber die Hakenkreuzfahne aufgehängt, ja, und dann sagen die Eltern, oh, da habe ich keine Ahnung von gehabt, also das überrascht mich total. Da muss man schon sagen, da wird viel weggeschaut, da ist viel Naivität dabei. Vielfach wird es nicht ernst genommen, auch von Fachkräften nicht. Das hat nicht immer was mit fehlendem Wissen zu tun, weil diese Elemente, diese Codes und Symbole, die sind häufig nicht so speziell, dass man die nicht erkennen kann. Also eine Hakenkreuzfahne und Waffen und Verherrlichung von Schulamoktätern, das muss jedem auffallen. Ja, also das fällt auch auf, es wird halt einfach nur nicht ernst genommen.
Ja, ich wollte nochmal danach fragen, was glauben Sie, sind die Gründe dafür, dass die Eltern das zum Beispiel nicht melden oder die Lehrer? Ist es dann wirklich, dass die sagen, ich habe das nicht ernst genommen oder es gibt eh keine Angebote für mein Kind? Also ist es irgendwie schwer, sich das vorzustellen, wenn man da ihnen so zuhört?
Also bei den Eltern haben wir ja wirklich die Kombination mit häufiger familiärer Vernachlässigung. Das ist tatsächlich sichtbar, dass dann hier die Eltern in der Regel keinerlei Interesse zeigen an den Kindern. Die sind alleingelassen. Hauptsache, sie sind im Internet, dann haben die ihre Ruhe. Ja, brauche ich mich nicht um die Kinder kümmern. Da ist dann schon auch der Grund, warum die da nicht wirklich intervenieren. Das ist denen im Grunde egal. So schockierend es ist, das sind häufig Eltern. Nicht nur, muss man ganz klar sagen, aber die Mehrheit ist familiär und sozial desintegriert. Und dann haben wir das Fachpersonal drumherum, also Lehrkräfte zum Beispiel oder auch Jugendamtsmitarbeitende, die das schon mitbekommen, aber falsch einschätzen. Ja, die sagen, naja, ist das überhaupt strafbar, wenn der in so einer kleinen Chatgruppe sowas schreibt? Oder muss ich jetzt als Lehrkraft die Polizei anrufen? Darf ich das überhaupt? Müsste ich das nicht eher pädagogisch klären? Und auch häufig einfach das Unwissen über Hilfsangebote und Beratungsprogramme, die es inzwischen ja überall gibt, ja, insbesondere in Baden-Württemberg, aber eben in fast jedem anderen Bundesland auch. Also es gibt genug Beratungsstellen, an die man sich wenden kann.
Sie schulen auch Fachpersonal, oder?
Genau. Wir machen das sehr, sehr breitflächig. Wir schulen Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen, Schulpsychologen, Bewährungshilfe. Wir schulen Justizpersonal. Wir sind in sehr engem Austausch auch mit, wie gesagt, Kinder-Jugendpsychiatrien, Jugendämter. Das ist bundesweit einzigartig, dass bei uns dieses Kompetenzzentrum gegen Extremismus einen eigenen Fortbildungsbereich hat und quasi alle staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Professionen beschulen kann, die mit diesen Jugendlichen arbeitet.
Ist dieses Desinteresse der Eltern, also besteht das fort, auch wenn dann das irgendwann auffliegt, also die Behörden eingegriffen haben, ein Kind vielleicht auch in Untersuchungshaft sitzt, weil es irgendwelche Straftaten schon begangen hat, oder wachen die Eltern dann auf?
Mal so, mal so. Manchmal wachen die auf, manchmal ist das dann das Umdenken, was durch die 6-Uhr-Maßnahme morgens früh, SEK kommt, durchsucht die Wohnung, dann löst das manchmal tatsächlich ein Umdenken aus. Das muss man ja auch dazu sagen, dass diese polizeiliche Maßnahme viele wirklich aufrüttelt und wachrüttelt. Und dann kommen deutlich mehr Maßnahmen auch durch die Jugendämter, durch die Schulen. Dann merken die, oh, da war ja wirklich was dran. Der hat ja wirklich was geplant. Der hat sich ja wirklich Waffen besorgt und so. Ja. Und das haben wir auch herausgefunden, dass ein Großteil von denen deutlich fortgeschritten die Anschläge schon vorbereitet hat. Ja, die haben sich genau Gedanken gemacht, wann, wo, wie, haben die Schule teilweise online nachgebaut auf Roblox und Minecraft, damit sie den Weg in die Klasse üben können, dass sie wissen, wo habe ich den besten Schusswinkel und sowas. Ja. Also solche Sachen, die haben sich genau Gedanken gemacht Und das kommt dann durch die polizeiliche Intervention irgendwie ans Licht. Und dann kommt das Regelsystem richtig in Gang. Ja. Und das ist ja auch eine positive Wirkung dieser polizeilichen Rolle. Es geht ja nicht immer nur um Strafverfolgung und Haft, sondern eben auch Prävention auszulösen und Hilfesysteme zu befähigen, dann was zu tun. Also ja, manchmal ist das so. Und es gibt aber auch Fälle, Familien, die völlig unbeeindruckt davon bleiben, die sagen, das interessiert mich nicht, das ist doch alles fabriziert, das hat er nicht ernst gemeint und so, und die wollen sich damit auch nicht auseinandersetzen. Und das ein Fall ist mir im Kopf, da wird ein Jugendlicher in der Schule, wird eine Gefährderansprache gemacht, der wird aus dem Unterricht geholt und dann wird natürlich die Mutter angerufen, dass die dazukommt zu dieser polizeilichen Maßnahme und die reagiert mit, nö, also da komme ich nicht, da müssen Sie zu mir kommen, ja, also das interessiert mich nicht.
Mhm, krass, ja. Wenn Sie in den anderen Fällen von diesem Aufwachen sprechen, Aufwachen der Familie zum Beispiel, der Eltern, gibt es auch ein Aufwachen bei den jungen Menschen selbst? Also ist das so, dass die dann merken, ui, war vielleicht doch alles nicht so cool? Oder anders gefragt, wenn die anfällig sind, leicht in diese Szene reinzukommen, kriegt man sie auch leicht wieder raus? Kann man sie wieder zurückholen in die Gesellschaft?
Ich glaube, das ist eine der wirklich positiven Nachrichten aus dieser Studie. Bei all der Schwere dieser Themen und auch der Krassheit, ja, jugendliche Terroristen, Fragezeichen, können wir nachvollziehen, dass fast 2/3 der jungen Menschen, die wir uns da angeschaut haben, zum Zeitpunkt, wo wir diese Akten bekommen haben, entweder schon komplett wieder raus waren aus dieser Szene, also erfolgreich, wir würden sagen, den Deradikalisierungs- oder den Ausstiegsprozess durchlaufen haben oder noch in Beratung waren. Also das ist nachweislich, indem sie zum Beispiel freiwillig Sozialstunden übernommen haben, indem sie den Kontakt komplett abgebrochen haben zu dieser Szene, indem sie wieder in die Schule gegangen sind, wieder Hobbys, Sport etc. machen, indem sie Familientherapie mitgemacht haben oder eine Aggressionstherapie, indem sie medikamentös eingestellt sind, wo dann auch alle drumherum sagen, die Jugendgerichte oder die Polizei, Jugendämter sagen, der ist auf einem total guten Weg. Ja, das läuft, das haben wir im Griff. Und die Mehrheit ist auf diesem guten Weg, nachdem die Polizei dann interveniert hat, nachdem das Regelsystem anfängt, richtig mit denen zu arbeiten. Es gibt natürlich dann aber auch logischerweise 1/3, wo das nicht geklappt hat. Ja, also wo die Eltern nicht mitmachen, wo die Jugendlichen selber dann immer wieder aufhören, ihre Medikamente zu nehmen, dann auch wieder in Wahnvorstellungen kommen oder in die Szene wieder abrutschen. Also natürlich gibt es keine 100%ige Erfolgsquote, aber man sieht auch dadurch, dass diese Jugendlichen sehr viel offen ihre Radikalisierung eigentlich zeigen, es geht denen sehr häufig um Aufmerksamkeit. Sie wollen ja Hilfe, sie wollen ja irgendwie wahrgenommen werden. Und ich habe da auch einen Fall im Kopf, der hat mich auch sehr beeindruckt. Das war ein Jugendlicher, der dann auch in U-Haft gekommen ist. Und dann gab es 2-3 Monate, nachdem die U-Haft begonnen hat, gab es ein Kontaktgespräch mit der Polizei. Und da gibt es einen Vermerk sozusagen in Akten und die beschreiben, dass der ein völlig anderer Mensch ist. Ja. Der kommt denen freudestrahlend entgegen, sagt, das ist so toll hier, ich möchte hier gar nicht mehr raus. Ich habe hier endlich, kann ich in Ruhe Sport machen. Ich habe geregelten Tagesablauf, ich kriege hier warmes Essen. Ich habe hier Zugang zur Psychotherapie. Ich habe hier Freunde, mit denen ich was machen kann. Und ich bin endlich aus dieser Online-Bubble raus. Ich habe keinen Zugriff auf ein Handy und das tut dem total gut. Ja? Mhm. Also das gibt es immer wieder, dass diese Intervention so notwendig ist, um denen halt auch diese Aufmerksamkeit zu geben und die Hilfe, die sie brauchen letztendlich.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Faktoren zur Radikalisierung führen können oder geführt haben in den Fällen, die Sie untersucht haben. Was sind denn aus Ihrer Sicht Faktoren, die es unwahrscheinlicher machen, dass jetzt sich ein so junger Mensch radikalisiert? Also Schutzfaktoren sozusagen.
Ja. Das sind natürlich eher Tendenzen, ja. Also sie werden immer Menschen finden, die auch alle diese Schutzfaktoren haben und sich trotzdem radikalisieren, egal in welchem Bereich. Aber tendenziell sehen wir natürlich eine solide soziale Integration, ein umfangreiches, wir würden sagen, prosoziales Umfeld, Freunde, Familie, Hobbys, Freizeitgestaltung, schulische Integration. All das wissen wir nicht nur jetzt aus dieser Studie, sondern aus vielen, vielen Jahren der Extremismusforschung. Das sind sehr solide Schutzfaktoren. Je besser, je stärker ein Mensch und ein junger Mensch in die Gesellschaft integriert ist, je vielfältiger das soziale Umfeld aufgestellt ist, umso eher haben die eine Resilienz gegen diese Anziehungsfaktoren. Ja? Weil die meisten, wir haben uns auch die Motive hier angeschaut, das ist ja Gewaltfaszination ist das eine, aber Suche nach Anerkennung, Status, Freundschaft, Loyalität, das treibt die wirklich da rein. Und das ist eigentlich etwas, was wir als eine pluralistische, offene Gesellschaft ja, was ja unsere Stärke ist. Ja? Wir haben ja eben gerade diese vielfältigen Angebote, diese unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Herkünfte, diese offene, integrative Gesellschaft, das sollte schon auch eigentlich bei uns gut funktionieren.
Mhm. Sind wir schon mittendrin in den Schlussfolgerungen, die man aus Ihrer Studie vielleicht ziehen kann oder sollte? Sie schreiben selbst in Ihrem Schlusswort, die Terrorgram-Szene sei ein Spiegel gesellschaftlicher Brüche und wer diese Szene allein als Polizeiproblem betrachte, der greife zu kurz. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was Sie damit meinen und ja, was Sie sich wünschen, was man jetzt vielleicht auch mit den Ergebnissen Ihrer Studie anfängt.
Ja, es gibt Dinge, die können wir als Polizei, als Landeskriminalamt nicht beantworten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Zum Beispiel der Umgang mit sozialen Medien und Kindern und Jugendlichen. Ja, muss man jetzt das australische Modell in Deutschland einführen? Welche Kontrollmöglichkeiten sind sinnvoll oder nicht? Das müssen wir als Gesellschaft diskutieren und auch das irgendwann beantworten.
Australische Modell, sagen Sie nochmal?
Das australische Modell wäre, dass man zum Beispiel für Jugendliche ab einem gewissen Alter den Zugang zu sozialen Medien sperrt, ja, und sagt, wenn ich da richtig informiert bin, dann dürfen die keinen Account haben auf den sozialen Medien. Plattformen ab einem gewissen Alter erst. Das ist wie ein Signal, wie unter 16 darf man keinen harten Alkohol trinken oder Zigaretten werden nicht verkauft an Jugendliche und so. Natürlich werden Jugendliche immer den Weg auch rum diese Regeln finden und da irgendwie einen Ausnahmenschlupfloch finden. Aber als gesamtgesellschaftliches Signal an Eltern, an Schulen, an alle Betreiber auf dieser Plattform wäre es vielleicht eine sinnvolle Maßnahme. Und das müssen wir gesamtgesellschaftlich diskutieren, weil bei uns in dieser Studie alle diese 37 Jugendlichen oder jungen Erwachsenen haben sich ganz massiv über Plattformen wie TikTok, Telegram, Roblox und anderen Plattformen radikalisiert. Und da hat der Algorithmus, da hat auch die fehlende Regulierung auf diesen Plattformen oftmals eine ganz erhebliche Rolle gespielt.
Mhm. Das ist auch ein Punkt. Ja. Darf ich da einmal zwischenfragen? Dann kommen wir gleich zu den Punkten zurück. Aber weil wir das vorhin auch noch nicht so richtig besprochen haben, wenn Sie sagen, die radikalisieren sich durch diese sozialen Netze auch, ist es oft auch so heute, dass die Täter sich untereinander in so Tätergruppen, also bei der letzten Verteidigungswelle, über die wir eingangs gesprochen haben, war das, glaube ich, auch so, die kannten sich untereinander gar nicht, haben aber gemeinsam da Taten geplant. Also ist das auch sozusagen das Neue, dass die sich dann auch ja nicht nur vernetzen, sondern eben ja sozusagen auch untereinander nicht kennen und über diese sozialen Netzwerke da kommunizieren und planen?
Ja, also in den seltensten Fällen kannten die sich persönlich. Die kannten ihre Nicknames und Abkürzungen in diesen Chatgruppen und dann wussten die grob, ach, der kommt aus Deutschland oder der kommt vielleicht aus dem und dem Bundesland. Ansonsten sind die hochtransnational. Die sprechen in der Regel dann auch Englisch in den Gruppen und tauschen sich dann aus. Und ja, wie soll man sagen, sie befeuern es gegenseitig. Sie machen sich Mut und sie geben sich Ideen für mögliche Anschläge. Und dann kommt einer und sagt, ja, ich habe mal angefangen, ein Manifest zu schreiben. Das ist auch, das ist total toll und hier kannst du noch was aufnehmen. Und vielleicht hast du schon mal nachgedacht, die Schule anzugreifen oder doch eher eine Synagoge. Also da wird die ganze Zeit von morgens bis abends in diesen Chatgruppen über mögliche Terroranschläge gesprochen, über mögliche Waffen. Wie kann ich mit einem 3D-Drucker eine Waffe herstellen? Welche Werkzeuge aus dem Baumarkt kann ich für einen Anschlag benutzen? All solche Sachen, rauf und runter, den ganzen Tag. Aber in den seltenen Fällen sind die tatsächlich in geografischer Nähe, dass die sich persönlich offline treffen könnten, um eine Gruppe zu gründen, wie jetzt bei der letzten Verteidigungswelle. Das passiert in dieser Szene ganz, ganz selten.
Aber ich hatte Sie unterbrochen. Wir waren bei den Schlussfolgerungen, haben über die sozialen Medien gesprochen, was ja auch diskutiert wird, auch in Europa, hatten wir auch schon in unserem Podcast. Und Sie wollten weitere Schlussfolgerungen anführen.
Also das, was ich auch, glaube ich, eine Lehre oder Lektion aus dieser Studie sehe für die Gesellschaft, ist insbesondere soziale und psychologische oder psychiatrische Themen. Wir brauchen einfach mehr Hilfsangebote, wir brauchen mehr Therapieplätze, wir brauchen mehr geschultes Fachpersonal, weil wir sehen eben nicht nur in dieser Gruppe, sondern auch bei vielen anderen Jugendlichen, da gibt es genug Studien inzwischen, dass das Anwachsen von Suizidalität, Depressionen bei Jugendlichen ist massiv, ist eine weltweit grassierende Epidemie, die viele Gründe hat. Und das ist hier ein Symptom davon, dass manche dieser Jugendlichen sich dann eben in Extremismus flüchten oder terroristische Gewaltverherrlichung. Also da müssen wir als Gesellschaft das erkennen. Es muss einfach mehr Angebote und Hilfsstrukturen für Jugendliche und Kinder geben. Das Fachpersonal muss natürlich entsprechend geschult werden, was wir in Baden-Württemberg tun, aber das wird nicht überall so in Deutschland gemacht. Auch da braucht es einfach Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden müssen, um diese Therapieplätze und das Fachpersonal einfach bereit zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass man als Gesellschaft nicht darauf wartet und vertraut, die Polizei wird ja schon die Kohlen irgendwie aus dem Feuer holen und die werden ja dann irgendwie, wenn es richtig schlimm wird, werden die ja schon was machen. Wir haben zwar jetzt, und das ist auch eine wichtige Botschaft, die mir ganz zentral ist, ja, kein einziger von diesen Personen konnte die ursprünglichen Anschlagspläne in die Tat umsetzen. Mhm. Kein einziger. Ja. Das hat man also in jedem Fall verhindern können. Das also tatsächlich und auch die Identifikation, die sind zu fast 3/4 durch die Sicherheitsbehörden identifiziert worden. Ja, durch die Nachrichtendienste, Verfassungsschutzbehörden und dann an die Polizei gemeldet.
Mhm. Das heißt, das System funktioniert?
Das System hat äußerst effizient funktioniert bisher, was diese Szene angeht. Es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber das ist wirklich ein erheblicher Erfolg. Das kann aber ja nicht unsere letztendliche Versicherung sein. Ja, mhm. Es kann immer sein, dass jemand da durchrutscht und nicht erkannt wird. Und da müssen wir alle als Gesellschaft, ob das die Schulen sind, ob das Jugendämter sind, ob das schulpsychologische Fachkräfte sind oder andere, bis hin auch zu den Eltern, den Kommunen, einfach sich bewusst sein, da passiert etwas in sozialen Netzwerken, im virtuellen Bereich, was in vielfältigster Weise Jugendliche negativ beeinflusst und auch zu Straftaten sie animiert. Und da müssen wir uns einfach intensiver mit auseinandersetzen. Das meine ich damit, dass das kein reines Polizeiproblem ist, was hier gelöst durch die Polizei gelöst werden muss. Natürlich sind wir dann irgendwann in der Pflicht, strafprozessual oder strafrechtlich zu ermitteln und die Person dann gefahrenabwehrrechtlich aus dem Verkehr zu ziehen. Aber es sind immer noch überwiegend Kinder und Jugendliche, ja, die kommen irgendwo her. Und wir als Polizei können die Wurzeln dieses Problems ja nicht abstellen. Ja, also Vereinsamung, soziale Desintegration, psychische Erkrankung. Also wir sind eher am anderen Ende dieser Kette und versuchen, das dann noch aufzufangen. Und meine Sorge ist eben, was passiert, wenn einer von diesen Jugendlichen es dann mal schafft. Mhm.
Dieser Appell geht also an uns alle und deswegen ist Ihre Studie quasi ja da ein sehr guter Schritt, um auch auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Toll, dass wir darüber sprechen konnten. Wir sagen vielen, vielen Dank, Herr Köhler, für dieses beeindruckende, in Teilen auch erschreckende Gespräch, aber vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und danke, dass ich heute hier sein durfte.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und das waren die JustizreporterInnen für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart.
Exona, du hast aber, bevor wir ganz zum Abschluss kommen, auch noch eine Podcast-Empfehlung für uns, oder?
Ja, genau. Und zwar die Folge TikTok Brain und Doomscrolling, wie Social Media Jugendlichen schaden, vom SWR-Podcast Das Wissen. In der Folge geht es aber nicht darum, dass die Jugendlichen jetzt alle zu Straftätern werden, wenn sie Social Media nutzen, sondern in der Folge geht es vor allem darum, wie TikTok, Instagram und Co. die Konzentration von Jugendlichen beeinflussen und warum das eben bei Jugendlichen besonders problematisch sein kann. Und es geht auch um die Frage, die wir ja gerade auch schon angesprochen haben, ob und inwiefern ein Social-Media-Verbot für Jugendliche sinnvoll sein könnte. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes.
Und wir hören mal ganz kurz rein in den Podcast.
Das Wissen.
Morgens kurz vor 8 vor einer Berliner Oberschule. Siebtklässler schlendern Richtung Schultor, die Köpfe übers Smartphone gebeugt.
Ich benutze eigentlich alles, aber am meisten TikTok halt. Ich finde, man kann auf TikTok also schon ein paar Sachen lernen, aber es gibt auch sehr viele negative Sachen.
TikTok, Instagram, Snapchat.
Also wenn ich Schule habe, dann sehr wenig, so dann sind es 3 Stunden. Aber wenn ich Freizeit habe, dann mehr.
Was Sie von einem Verbot von Social Media für unter 16-Jährige halten.
So, ich glaube, das wäre für uns schon eine Beeinträchtigung, weil Social Media heute den ganzen Tag so leid.
Doch genau davor warnen viele Fachleute. Überbordende Bildschirmzeiten und ständige Ablenkung.
Die Dosis macht das Gift und wie wir es einsetzen. Also das eine ist die Dauer und das zweite ist der sogenannte Multitasking-Modus tut unserem Gehirn nicht gut. Wir können das nicht gut.
TikTok Brain und Doomscrolling, wie Social Media Jugendlichen schaden. Wenn ihr zu unserem Podcast Kritik, Lob oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail unter justizreporterinnen@swr.de. Das war's jetzt wirklich und am Mikrofon verabschieden sich Kolja Schwarz
und Exona Hüseni. Macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.